Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Um die Besten und die Erfolgreichsten geht's heute hier bei uns. Der Friedrich-Luft-Preis kürt erneut Berlins beste Theaterinszenierung. Heute sind die Nominierten veröffentlicht worden. Und wir schauen auf die meistgespielten Stücke laut Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins. Es gab einen eindeutigen und vielleicht auch überraschenden Sieger. Schön, dass Sie dabei sind. Seit heute ist bekannt, wer auf der Nominierungsliste für die beste Berliner Theaterinszenierung der Saison 23/24 steht. Nämlich die 10 Produktionen, die im Rennen sind um den Friedrich-Luft-Preis. Einen Preis, der von Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Berliner Morgenpost verliehen wird. Erinnern soll die Auszeichnung an den großen Berliner Theaterkritiker Friedrich Luft. Gleiche Stelle, gleiche Welle, herzlich auf Wiedersehen. Das war sein berühmter Satz, mit dem er bis 1990 hier im Funkhaus des damaligen RIAS seine Theatersendungen beendete. Ein Stück Tradition also. Meine Kollegin Susanne Burkhardt ist Mitglied der Jury des Friedrich-Luft-Preises und kann uns jetzt also verraten, wer die Theater- und KünstlerInnen sind, die sich über eine Nominierung freuen dürfen. Hallo Susanne.
Hallo.
Ja, was ja direkt auffällt, die Schaubühne ist gleich dreimal nominiert. The Silence, die Affäre Rue de Lourcine und Bucketlist. Zufall oder war das tatsächlich so eine völlig überragende Saison an diesem Haus?
Also ich finde schon, die Schaubühne hat ja nicht so viele Premieren im Jahr und die beiden eben erwähnten Stücke Bucketlist und The Silence waren ja auch schon beim Theatertreffen. Also das sind wirklich gefeierte Produktionen, die ein großer Publikumserfolg auch sind. Und ich würde sagen, die Affäre Rue de Lourcine in der Inszenierung von Jan Bosse ist halt was ganz anderes. Eugène Labiches Komödienklassiker, also so eine Klamotte, wo zwei Männer nach so einem rauschhaften Abend am nächsten Morgen sich überhaupt nicht erinnern können und plötzlich alle Anzeichen dafür sprechen, dass sie möglicherweise eine Frau ermordet haben und sie versuchen, das rauszufinden, was passiert ist und landen immer tiefer im Elend eigentlich. Das ist sehr, sehr temporeich und sehr toll gespielt vom Ensemble. Also ja, ich würde schon sagen, dass diese drei Inszenierungen da sehr verdient drauf gelandet sind auf der Liste und ja, über Silence von Falk Richter, gespielt von Dimitri Schad und auch Bucketlist, was ja so eine Reflexion ist über die Reaktion der Menschen auf den Nahostkrieg, über die ist ja schon sehr viel gesagt worden. Die waren ja auch, wie schon gesagt, beim Theatertreffen.
Wenn man mal auf die andere Seite der Stadt sozusagen guckt, da sind mit dem Deutschen Theater und dem Gorki zwei Häuser dabei, die jeweils zwei Inszenierungen auf der Liste haben. Das sind beides Theater, von denen man sagen kann, die sind gerade so ein bisschen im Wandel. Am DT gibt es mit Iris Laufenberg seit letztem Jahr eine neue Intendantin, die auch ein neues Profil natürlich für das Haus entwickeln will. Und am Gorki stellt man sich, glaube ich, im Moment so ein bisschen die Frage, wie es eigentlich mit dem postmigrantischen Theater so weitergehen kann. Geben die nominierten Inszenierungen eine Antwort darauf, wie das jeweils so klappt an den Häusern?
Also beim Deutschen Theater würde ich sagen, ich weiß nicht, also so richtig habe ich das Gefühl, hat das Haus noch nicht so eine Richtung gefunden, wo es hingeht. Da haben wir uns als Jury für zwei Produktionen entschieden. Einmal Claudia Bauers Ursonate, wir spielen Bis uns der Tod abholt. Das ist ja Kurt Schwitters Ursonate, dieses alte dadaistische Lautgedicht nachgespielt mit sehr schrillen Kostümen. Erinnert so ein bisschen an Herbert Fritsch. Und das ist ein sehr lustiger Abend. Man hat ein sehr spielfreudiges Ensemble auch hier. Und die andere Produktion, die auf die Liste gekommen ist, das ist vom österreichischen Dramatiker Ferdinand Schmalz die Neuversion der Nibelungensaga. Das heißt jetzt hier Hildensaga, ein Königinnendrama. Und der Name verrät es ja vielleicht auch schon. Das ist so eine feministische Lesart. Hier spielen die Frauen eine wichtige Rolle. Die Welt retten sie dann aber auch nicht. Das hat Regisseur Markus Bothe inszeniert mit sehr viel Spott für die Männerwelt. Und das sind auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Produktionen. In der Diskussion waren auch noch mehr. Ich muss gestehen, dass einer meiner Favoriten war ja der geflügelte Froschgott. Mhm. Ein Monolog von Ingrid Lausung, inszeniert von F.X. Meyer, auch am Deutschen Theater. Das hat leider nicht auf die Liste geschafft. Also da wurde viel diskutiert und diese beiden Produktionen, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist vom Deutschen Theater. Ich hatte das Gefühl, dass das Haus noch so ein bisschen sucht nach dem, was es sein will oder wo es hin will. Ganz anders finde ich beim Maxim Gorki Theater. Ich finde, das hat in diesem Jahr auch seine Tradition fortgesetzt, postmigrantisches Theater zu machen. Wir haben ja im letzten Jahr den Friedrich-Luft-Preis an Jins gegeben, von Nurkan Erpolat inszeniert. Und da gibt es jetzt wie so eine Art Fortsetzung, unser Deutschland-Märchen, inszeniert von Hakan Savaş Mican. nach dem gleichnamigen und ausgezeichneten Debütroman von Inca Gücheta. Das ist eine autobiografische Familiengeschichte. Es geht um eine Einwandererfamilie, die aus Anatolien nach Deutschland gekommen ist, also die Geschichte seiner Mutter und all die Schweigen, die Erwartungen, die Enttäuschungen, Abrechnungen, die in so einer Familiengeschichte stecken. Es ist ein sehr, sehr liebevoll und anrührend erzählter Abend, der es deshalb auch auf die Liste geschafft hat. Und das zweite Stück ist Mothers, The Song for Wartime. Das ist ein weiblicher Chor gegen den Krieg. 21 Frauen aus Belarus, aus der Ukraine und so weiter stehen da auf der Bühne und berichten von ihren Erfahrungen im Krieg und sind aber nie in der Opferrolle. Das ist inszeniert von der polnischen Regisseurin Marta Gornicka. Und das hat uns auch sehr überzeugt als eine Arbeit, die, finde ich, auch wieder konsequent in der Tradition des Gorki-Theaters entstanden ist.
Mhm. Seiner Tradition sicherlich auch treu geblieben ist das Rambazamba-Theater, das inklusive Theater in Berlin oder eines der inklusiven Ensembles in Berlin. Das ist im weitesten Sinne auch die einzige Produktion, läuft von Leander Hausmann, die man so der freien Szene zurechnen könnte. Die fehlt ansonsten auf der Liste. Ist das ein schwieriges Jahr gewesen für freie Theater, freie Gruppen? Und was macht diesen Abend dann doch so besonders, dass man ihn ausgewählt hat für die Nominierung?
Also auf die erste Frage, ja, es ist ein schwieriges Jahr gewesen. Wir haben uns wirklich bemüht, Produktionen zu finden in der freien Szene und es ist uns nicht viel untergekommen, was uns wirklich überzeugt hat. Und umso glücklicher waren wir dann, als wir Läuft gesehen haben in der Regie von Leander Hausmann. Das ist ja mit diesem inklusiven Rambazamba-Theater und dann noch mit dem Gastschauspieler Samuel Koch, der auch im Rollstuhl sitzt. Und das ist so ein Abend, ich weiß gar nicht, wie man den erklären kann, da geht es viel ums Theater. Es sind ganz verschiedene Figuren und ein bisschen Insider-Witze auch, aber es ist ein unglaublich anrührendes Ensemble, was da spielt und verhandeln Themen eben aus dem Betrieb. Das ist manchmal auch so ein bisschen klamottig und ein bisschen vielleicht zu sehr innerbetrieblich. Aber wie das gemacht ist, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo Samuel Koch angeschnallt wird an einen Schauspieler und dann die gemeinsam tanzen. Das ist so anrührend. Und da geht es natürlich auch um so Themen aus der Theaterwelt wie, was ist ein Intimitätscoach und was macht der eigentlich? Das kommt ja auch alles vor. Also ich habe sehr viel gelacht an dem Abend. Ich fand den toll und deswegen, also da waren wir uns alle einig, dass der damit rauf muss. Aber ja, wir hätten uns wirklich gewünscht, dass wir mehr Produktion aus der freien Szene finden, aber war irgendwie nicht gegeben.
Du hast jetzt mehrfach die tollen Ensembles und die großartigen Schauspielerleistungen erwähnt. Das ist ein Menschentheater, was da meistens nominiert worden ist, kann man sagen. Eine Inszenierung ist aber dabei, die vor allen Dingen die Mittel des Digitalen ausschöpft. RCE oder RCE, Remote Code Execution von Kai Voges am Berliner Ensemble nach dem Roman von Sibylle Berg. Da sprechen viele von einem Meilenstein in dieser Art von Theater. Stimmt das?
Also ich finde schon. Also ich muss sagen, mich hat der Abend echt umgehauen, auch wenn dieser dystopische Roman, das ist ja der zweite Teil, wo es wieder um irgendwelche Computer-Nerds gehen, die unsere Welt retten wollen, auch wenn das relativ schnell verstanden ist, was da verhandelt wird von Sibylle Berg, aber Kai Voges hat dieses 700-Seiten-Klopper-Ding, sage ich jetzt mal, auf knapp eine Stunde zusammengeschnurrt und das hat dem, glaube ich, ganz gut getan und zaubert da wirklich ein ästhetisches Bild- und Soundfeuerwerk auf die Bühne. Das sieht ja aus wie so ein Raum, was da in der Mitte der Bühne hängt. Das erste Mal fand ich einen Rangplatz perfekt zum Schauen, weil man da also ganz gut sehen kann. Und das ist so eine Bildwelt, die da auf einen einstürmt. Also nicht nur mir ging es so, dass man anderthalb Stunden danach immer noch so geflasht war von dem, was da übereingekommen ist. Und von daher würde ich schon sagen, es ist ein sehr bemerkenswerter Abend, der auf jeden Fall auch auf die Liste musste.
Mhm. So, und das fünfte Berliner Stadtstaatstheater ist dann auch dabei, natürlich die Berliner Volksbühne mit der letzten Inszenierung, dem letzten Stück von René Polisch, der im Februar verstorben ist. Ja, nichts ist okay. Entstanden zusammen mit Fabian Hinrichs. Ist das auch eine Verneigung vor diesem großen Theatervermächtnis von René Polisch oder geht es da wirklich nur um den einen herausragenden, besonderen Abend, den man da würdigt mit dieser Nominierung?
Ich glaube, das lässt sich fast gar nicht trennen. Also natürlich ist es eine absolute Würdigung dieses Abends, weil der wirklich herausragend ist und besonders, auch wenn wir den jetzt ganz anders sehen, nachdem René Polisch gestorben ist. Also Sätze wie, wir sind gekommen, um den Erzähler zu begraben, das liest sich ja wie so eine Vorhersehung. Aber man kann gar nicht diesen Abend auszeichnen, der wirklich großartig gespielt ist, von Fabian Hinrichs. Das ist ja von den beiden gemeinsam inszeniert. Und das ist ein sehr, sehr trauriger, melancholischer Abend, wo man sich ja damals gefragt hat, als der Premiere feierte, was kann danach eigentlich noch kommen? Das war so düster. Es gab so ganz kleine Lichtblicke, aber es war ein großer Abgesang auf diese krisengeschüttelte Welt. Und gleichzeitig natürlich mit der Aufnahme auf diese Liste ist es natürlich eine Würdigung von René Polisch, der ja zum Beispiel in Mülheim gar nicht geladen werden konnte bei dem Dramatikerpreisen, weil dort nur lebende Autoren gewürdigt gewürdigt werden können, was natürlich total tragisch ist. Ja, also von daher ist es vielleicht beides, eine Würdigung dieser Inszenierung, aber auch natürlich dieses großartigen Dramatikers und Regisseurs, der natürlich sehr, sehr fehlt, besonders in Berlin. Hm.
Dann darf man gespannt sein, ob er es wird oder einer von den 9 anderen Nominierten beim Friedrich-Luft-Preis, der Auszeichnung für die beste Berliner Theaterinszenierung der Saison, vergeben von Deutschlandfunk Kultur und der Berliner Morgenpost. Der Gewinner wird Mitte September bekannt gegeben. Genau. Meine Kollegin Susanne Burkhardt ist Mitglied der Jury. Vielen Dank.
Gern.
Gerade ist sie wieder erschienen, die jährliche Werkstatistik Wer spielte was des Deutschen Bühnenvereins. Das ist sozusagen der Gradmesser der deutschen Theatertemperatur mit Blick auf Aufführungs- und Besucherzahlen. Aktuell ist die Saison 22/23 bilanziert worden, die erste normale, also nach 3 Spielzeiten, die von der Pandemie geprägt waren. Und man stellt fest, inszeniert wird einerseits so viel wie eh und je und auch die Zuschauer kommen zurück. Aber die Verhältnisse haben sich trotzdem gewandelt, im Saal und auch auf der Bühne. Mehr weiß Dorothea Markus.
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Ich fühle mich bereit, auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen, zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.
Was sagt es über eine Theaterlandschaft aus, wenn Goethes Faust, jenes berühmteste, verehrteste, geheiligste Werk der deutschen Literaturgeschichte, nicht mehr unter den Top 10 der meistinszenierten Stücke ist? Faust ist abgestürzt, und zwar auf Platz 14. Gerade 8-mal wurde er noch inszeniert. Jener zweifelnde und irrende alte Mann auf Sinnsuche, der sonst mit rund 20 Versionen zuverlässig die Werkstatistiken krönte. Ein Zeichen der Emanzipation? Wohl eher nicht, wenn man bedenkt, dass stattdessen ein Femizid auf den ersten Platz gestiegen ist.
Was hast du, Franz? Du bist so hirnwütig, Franz.
Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinaus rauchen könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf. Adieu, Marie. Du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein?
Der neue Großklassiker des Schauspielrepertoires ist Büchners Woyzeck, in dem ein armer, von der Gesellschaft gebeutelter Mann am Ende seine Frau umbringt. Ganze 24 Mal stand er auf den Spielplänen. Woran das liegt? Der Regisseur Ersan Montag, der im letzten September selbst eine rein männlich besetzte Woyzeck-Version gezeigt hat, versucht eine Antwort.
Das eine ist natürlich das Thema des Femizids, dass jetzt diese Spielzeit noch häufiger inszeniert wird. Es gibt auch noch eine Kriegsdimension in dem Drama, was dieses Stück nochmal aus einer aktuellen Entwicklung in Europa nochmal besonders interessant macht. Und dann die Gesellschaft, die darin verankert ist. Und da gibt es aber, glaube ich, auch noch einen ganz rein pragmatischen Grund, weil die Theater haben seit der Pandemie enorme Schwierigkeiten, die Häuser zu füllen. Und deswegen setzt man gerade auch auf wieder größere Stoffe, die auch einen Publikumsverkehr garantieren. Und Woyzeck ist natürlich ein sicherer Hafen mit den ganzen Schulklassen.
Woyzeck als Fragment, kurz und handlich, eignet sich als Schulstoff, behandelt ein hochaktuelles Thema und ist Abiturstoff in vielen Bundesländern. Als solcher wurde Faust übrigens kürzlich entfernt. Auch wenn der Fauststoff momentan weniger gefragt scheint, bleiben Klassiker eine stabile Größe auf den Spielplänen. Immerhin 14 von 25 der meistinszenierten Stücke. Zu den beliebtesten Autoren gehören nach wie vor Friedrich Schiller und Bertolt Brecht, Henrik Ibsen und Anton Tschechow. Letzterer ungebrochen beliebt, trotz des russischen Angriffskriegs. Wenn auch weit abgeschlagen nach dem ewigen Sieger Shakespeare. Daneben bringen vor allem Musicals, Komödien und Freiluftfestspiele zuverlässig Publikum ins Theater. Die Werke mit den meisten Zuschauern waren, erwartbar, Starlight Express von Andrew Lloyd Webber und Winnetou 1 bei den Bad Segeberger Festspielen. Und während wir Kritikerinnen auf Uraufführungen auf politische und ästhetische Avantgarde setzen, wollen Theaterbesucher offenbar nach wie vor eher Altbewährtes, vor allem im Musiktheater. Zauberflöte und die Hochzeit des Figaro, Dreigroschenoper sowie Hänsel und Gretel sind ganz vorne dabei. Zuschauer zurückzuholen, das erscheint nach der Pandemie eine der größten Aufgaben der Theater. Zwar kommen sie wieder, vor allem gegenüber letzter Saison, doch deutlich weniger. Immense 19% weniger Publikum sind es im Vergleich zur Saison vor Corona. Immerhin Tendenz wieder steigend. Die Sparte, die davon völlig unberührt erscheint, ist der Tanz, der offenbar weniger Schwellenangst auslöst. Das Musiktheater hat dagegen am stärksten gelitten. Was das Genre Performance und Projekt betrifft, muss die Statistik unvollständig bleiben. Zu heterogen und kleinteilig ist sie in Deutschland. Auffällig ist jedoch, in puncto Zuschauerzuspruch und Aufführungszahlen sind Rimini-Protokoll klare Marktführer der freien Szene. Ansonsten ist eins der spannendsten Ergebnisse der Werkstatistik, dass weibliche Regisseurinnen inzwischen zu fast 50% vertreten sind. Das sah noch vor wenigen Jahren ganz anders aus. Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass strukturelle Eingriffe etwas bewirken können. Der Aufstieg der Regisseurinnen setzte in etwa zeitgleich mit der Einführung der 50% Frauenquote beim Berliner Theatertreffen ein. Nicht zuletzt die Diskussion darüber dürfte ein nachhaltiges Umdenken in der Theaterszene bewirkt haben. Und vielleicht spricht sich ja beim Publikum dann auch irgendwann herum, dass Theater als gemeinschaftsbildende Gegenwartserfahrung mehr bieten kann, als Frauenmorde in alten Stücken zu wiederholen.
Dorothea Markus über die neue Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins und das meistgespielte Stück der Saison 22/23. Georg Büchners, Voizek.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Nathalie Eckstein für uns. Sie ist Redakteurin der Theaterfachzeitschrift Theater der Zeit.
Meine geniale Stelle ist aus Simon Stones Drei-Schwestern-Inszenierung aus Basel aus der Spielzeit 1617 und die wirkt für mich wie so eine Zeitkapsel. In einem modernen Bungalow, das eben das geerbte Haus ist, vollzieht sich die gesamte Desintegrationsbewegung dieser Familie. Und Simon Stone hat die Sprache der Zeit und die Umstände, finde ich, so, so genau beobachtet und in einem einzigen Abend eingefangen. Und der Moment ist, es ist alles schon schrecklich, es sind alle Bruchlinien schon markiert und wir wissen ja das Ende. Und die drei Schwestern und ihre Familie feiern eben aber nochmal Weihnachten zusammen. Und die Bühne samt Haus dreht weg und es schneit und dann singt das Ensemble Halo von Beyoncé mit Klavierbegleitung. Und für mich sind die ganzen 2010er Jahre in diesem einen Moment gefangen.
Die geniale Stelle von Nathalie Eckstein, Simon Stones Drei Schwestern mit ein bisschen Hilfe von Beyoncé. Und dann gab es gestern noch diese Meldung. Auf das Bündnis internationaler Produktionshäuser, also die 7 großen Häuser der freien Szene in Deutschland, kommen wohl schwierige Zeiten zu. Der Haushaltsentwurf des Bundeskabinetts nämlich sieht eine vollständige Streichung der bislang 5 Millionen Euro Förderung für das Bündnis vor. Dagegen protestieren die Häuser nun in einem offenen Brief. Bei uns im Programm äußerte sich Amelie Deufelhardt, Intendantin von Kampnagel in Hamburg.
Das genau da gekürzt wird, an der freien internationalen Szene, die innovativ ist und die die Theaterlandschaft und auch die Tanzlandschaft wirklich voranbringt und die eine ganz andere Ausrichtung hat als die Stadt- und Staatstheater, das ist das, was also im Prinzip erschütternd ist und wo ich auch immer noch glaube, dass das, oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass man das gemeinsam mit der Politik wieder korrigieren kann.
Amelie Deufelhardt über den Protest des Bündnisses internationaler Produktionshäuser gegen die geplante Streichung der Bundesmittel. Vielleicht denkt man ja nochmal darüber nach. Das war's von Rang 1.